RD. Und ich wurde immer, also von einem starken Menschen,
ja,
auch mental stark, wurde ich immer schwächer. Und dann kam ja irgendwann mal Lenz raus mit deinem Geständnis. Ja. Also viele ja, kamen schon raus. Und da war eigentlich eine gute Zeit, dass ich auch mit meinem Geständnis ja, rauskomme. Und da war ich aber auf dem Moment war ich so schwach, so einen Knoten im Kopf gehabt. Und dann mit dem Alkohol, dann bist du auch nicht mehr aus dem Haus gegangen, hast die Gardinen runtergelassen, wolltest gar nicht mehr in die Öffentlichkeit, hast keine Einladung mehr wahrgenommen. Da war so die Zeit der Depression, meiner ja, Depression, ja.
Raus aus der Depression. Ein Podcast von NDR Info.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Raus aus der Depression, dem gemeinsamen Podcast von NDR Info und der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention. Mein Name ist Harald Schmidt und ich bin hier heute in meiner Funktion als Schirmherr dieser Stiftung, wie immer mit großer Freude, gemeinsam mit unserem Experten Professor Ulrich Hegerl. Grüß Gott, Herr Hegerl.
Grüß Gott, Herr Schmidt.
Der jetzt in Köln mir gegenüber sitzt und genau wie unser heutiger Gast, über den ich mich wirklich wahnsinnig freue, weil ich bin wirklich ein Allzeit-Fan von dir. Herzlich willkommen, Jan Ulrich.
Ja, hallo, ich freue mich auch, dass ich hier bin und freue mich genauso über unser Wiedersehen.
Ist nach vielen Jahren. Her.
Ewigkeiten her,
tatsächlich. War kurz nach deinem Tour de France-Sieg,
oder? Ja, irgendwie in der noch und ja.
97, 98, sowas?
99, ja.
Und das, damals hatte ich noch meine Show und das war für uns eine riesen Nummer, dass du gekommen bist. Das muss man wirklich sagen, weil wir waren ja wie oft am Abnippeln.
Mit der Show. Ja, aber du warst ja auch eine Riesennummer.
Ja, ja.
Aber es war auch für mich eine Ehre, bei dir in die Show zu kommen.
Ja, aber wir waren wirklich, wirklich, wirklich alle Fans und den ganzen Nachmittag am Fernseher gehängt und so. Und du bist ja sehr, sehr offensiv dann mit deinem weiteren Lebensverlauf umgegangen. Aber für mich bleibt das untouchable, sag ich mal. Man muss erstmal die Tour de France gewinnen.
Ja, ja, vielen Dank. Ja.
Und verfolgst du es noch heute?
Ja, ich bin ein absoluter Fan noch vom Radsport und ist ja noch mein Metier. Ich meine, wer Leben lang da mit Radsport zu tun hatte.
Ja.
Ich verfolge das gerne, weil es jetzt wieder, erst war es Hobby, dann Beruf, jetzt wieder Hobby.
Ja.
Und ich fahre selber noch gerne, mich ein bisschen fit halten, muss ich auch.
Ja.
Abtrainieren muss man das ganze Leben, wenn man mal Radprofi war.
Ja, tatsächlich das ganze Leben, ja?
Ja, ich denke mal schon. Also am gesündesten wäre es ja.
Ja.
Ich habe auch Phasen, wo ich nicht so viel fahre, gerade im Winter, wenn es jetzt irgendwie draußen Schlechtwetter ist. Aber jetzt im Frühjahr, wenn die Sonne jetzt wieder rauskommt, ja, dann bin ich wieder dabei.
Und bist du auch zum Beispiel bei der Tour noch vor Ort?
Ich war letztes Jahr tatsächlich am Start, ja,
ja,
in Italien, in Florenz.
Ja.
Und bin ein bisschen für Eurosport eingespannt.
Ja.
So 2-3 Tage für den Giro und für die Tour de France. Und hoffe auch auf eine offizielle Einladung, ja. Also das ist ja jetzt die letzten Jahre auch nicht so leicht gewesen.
Ja, ja.
Ja, weil die Tour de France da auch ihre strikten Linien hat, aber es wird, ja, es kommt wieder was zusammen, glaube ich.
Ach so, strikte Linien heißt auch, wenn eine Doping-Vergangenheit da war oder was, dass man da nicht mehr eingeladen wird? Was heißt strikte Linien?
Ja, das ist so, ja, genau, genau. Ja, 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 ja. Also man hat da so ein bisschen abgeschirmt, aber jetzt, wo die Doku raus war, wo das ja, Buch jetzt geschrieben war, ist man da auch wieder ein bisschen mir entgegengekommen.
Ja.
Ja. Ich hoffe, dass ich eine offizielle Einladung habe.
Ja, also wie gesagt, wie reagiert denn so normale Radsportfans auf dich, wenn die dich dann vor Ort sehen?
Die meisten sehr gut. Also ja, bin ich auch froh. Tut natürlich auch gut.
Ja.
Ich wusste ja auch nicht, wenn ich jetzt rauskomme, vor 2 Jahren mit der Doku, dann was halten die Fans davon?
Ja.
Wie nehmen die es auf,
ja,
aber das war so, sage ich mal, so 95% sehr positiv.
Ja.
Ja, und das hat mir natürlich auch geholfen, ganz klar.
Ja, klar. Wie kann man sich das überhaupt vorstellen? Also das war ja ein Hype, der war ja eigentlich nur vergleichbar mit Boris Becker, als ja, du die Tour gewonnen hast.
Ja.
Bis heute der Einzige, der jemals die Tour gewonnen hat. Ja. Das war ja so ein neues Wunderkind. Also du hast ja plötzlich auch Leute für den Radsport begeistert, die sich vorher da überhaupt nicht dafür interessiert haben, ja?
Richtig, das war ein Riesenboom und kann man ja so sagen, ich glaube, wir hatten 3 Journalisten im Radsport,
ja,
die man auch noch irgendwie einen Flug bezahlen musste, dass sie mal in ein Trainingslager kommen und über uns berichten und ja, dann auf einmal waren viele Hunderte, ne?
Ja.
Und das ist und auch die Leute und der Boom hält ja noch bis heute an eigentlich,
ja.
Also viele sind ja auch Radprofi geworden, weil sie mich als Kind dort gesehen haben,
ja,
weil sie da auch in Radsport gegangen sind oder viele Eltern, die da auch an der Strecke standen. Ja, das ist immer noch zu merken, dieser Boom. Und ich hoffe, dass bald mal ein Deutscher wieder nachrückt.
Ja.
Um den Radsport wieder so ein bisschen populärer zu machen.
Also sind ja einige, die so auch vor allem als Teamfahrer eine starke Position bei der Tour hatten, ja?
Ja.
Was man vielleicht als Laie gar nicht so weiß, wie wichtig so ein guter Teamfahrer ist für den Captain.
Das stimmt. Es ist ein Teamsport. Klar, der Kapitän kämpft nachher für sich mit den anderen Kapitänen zum Schluss, aber es ist ein absoluter Teamsport. Ja? Es gehören jetzt mittlerweile 8, damals waren noch 9 bei der Tour de France dabei. Und jeder für jeden und nur so kann man die Tour de France gewinnen. Also ich bin sehr dankbar, dass ich so ein tolles Team hatte.
Ja, ich denke mir das manchmal, wenn sich dann einer so zurückfallen lassen muss, um für den Captain die Flasche zu holen oder
nicht nur das, sondern den ganzen Tag im Wind fahren vorne. Ja. Windschatten ist ja eine ganz große Erleichterung auch, 40%
Ist es wirklich so enorm wichtig? Ja?
Ja. Das ist enorm wichtig.
Ja. Also dann warst du aus. Höher konnte man gar nicht sein als Sportler. Und beschreib doch mal die Phase, wie das dann für dich war, als du so aufgehört hast. War das?
Ich habe ja
Sturz.
Also ich meine leider nicht. Ja. Hättest du gesagt, die Doping-Geschichte oder ein Sturz, würde ich wahrscheinlich den Sturz genommen haben.
Ja.
Nein, ich bin ja dann 2006 einen Tag vor der Tour de France rausgenommen worden als Top-Favorit. Das erste Jahr nach Lenz. Also Lenz hat aufgehört. Ich war wirklich der Top-Favorit und war auch in brillanter Form, mein Team auch. Und dann kam ja diese Fuentes-Geschichte aus Spanien und da stand auch mein Name drauf.
Ja, das war der Arzt, der die Blut...
Genau, das war ein Arzt, der unter anderem, wo ich unter anderem war. Davon gab es viele, aber das ist ein anderes Thema. Aber ich wurde dann praktisch knallhart aus meinem Leben gerissen, aus meiner Identität.
Mhm.
Und dann ging es bergab mit mir.
Schnell?
Das war schon extremer Druck. Ich war damals noch ziemlich stark. Ja. Also ich war noch, sag mal so, ich hatte ja intern die Geschichten und ich wollte aber natürlich den Radsport nicht verraten. Es sind ja auch viele Freunde oder die meisten Freunde sind im Radsport gewesen, mein Team und alles, und ich wollte nicht der Verräter sein und wollte aber auch nicht mich alleine am Pränger stellen.
Ja.
Ja, und dann natürlich die Anwälte, der ganze Prozess hat ja schon 6 Jahre gedauert.
Ja.
Ja, und dann natürlich die Anwälte sagen dir dann, erstmal nichts sagen und so weiter. Und ich konnte dann nichts sagen und habe das dann über die Jahre hat immer an mir genagt. Also dieser extreme Mediendruck natürlich.
Ja. Misstrauen.
Vom Hero zum Zero. Ja. Also das war schon so, Misstrauen und immer diese und nur noch Anwaltsgespräche und nur noch das Thema hat ja auch nicht von mir abgelassen. Also ich hatte parallel, Gott sei Dank, ein gutes Familienleben. Ich habe dann in dem Jahr noch geheiratet.
Ja.
Dann kamen 3 wunderbare Kinder. Das hat noch so ein bisschen, das war noch so ein bisschen der Gegenpol, aber das andere war immer negativ.
Mhm.
Ja, also nur noch negativ und man ist einfach ein Aussätziger auf einmal. Da, wo man vorher der Star war, ist man dann ein Aussätziger und man verliert einfach die Identität.
Ja.
Das war ja, ich habe alles auf eine Karte gesetzt mit dem Radsport. Mit 9 habe ich angefangen, über Sportschule, über Amateure, Junioren, Amateure. Und dann die Profi-Geschichte und das, und dann wird man da auf die, also, obwohl man weiß, also das ist ja der Radsport hat ein, ich wusste ja intern, der Radsport hat ein Problem, nicht nur ich und nicht nur Lenz, sondern es waren die großen Namen, die dann natürlich rangenommen wurden. Und das Peloton ist dann Show must go on, einfach weiterfahren.
Und auf das warst du ja nicht vorbereitet.
Also überhaupt
gar nicht. Du warst ein Weltklasse-Sportler, aber was dann medial auf dich eindrückt und plötzlich die Anwälte.
In Schockstarre. Also lange Zeit, ich konnte auch den Radsport, also ich konnte 3,5 Jahre mein Rad nicht anschauen. Ich bin dann schon umgezogen, ich wollte ja ein bisschen Radfahren machen.
Ja.
Und ich bin ja mit der absoluten Höchstform praktisch rausgenommen worden und dann habe ich 3,5 Jahre fast nichts gemacht. Das war auch, habe ich auch ein bisschen Herzprobleme bekommen und so weiter.
Mhm. Und die Höchstform, muss man mal sagen, war 6 Jahre nach deinem Tour, 9 Jahre nach deinem Toursieg, wenn ich das richtig sehe. 97 und 2006?
Ja, 97, also ich war nicht gut drauf wie 97.
Lance muss man vielleicht nochmal sagen, für alle, die jetzt nicht so, das ist Lance Armstrong, der große Konkurrent, dem auch alle Tour de France-Sieger aberkannt wurden.
Richtig.
Mit dem du aber mittlerweile nicht nur befreundet bist, sondern wenn ich richtig sehe, sogar eine Form von Manager für dich? Oder
nee, Manager nicht, aber befreundet. Also wirklich befreundet. Er hat schon einige Male mich damals auch besucht in den Kliniken und so weiter und hat mir da viel geholfen. Und immer mal wieder. Kommt jetzt auch, wir machen Events zusammen und er kommt jetzt auch, ich habe im Mai im Schwarzwald Bad Dürrheim ein Radsportfestival, ein Ulrich-Radsportfestival. Und da kommt er auch extra 2 Tage eingeflogen und so weiter. Also das ist schon eine gute Freundschaft geworden. Ja.
Respektvolle Freundschaft. Ja, beschreib doch mal ein bisschen die Situation, als du dann gemerkt hast, das ist jetzt was, was nicht mehr weggeht. Das wird ja, die Probleme werden jetzt auch psychisch ernsthafter.
Ja, wir haben ja das Thema Depression und so weiter. Und ich muss sagen, ich war früher nie depressiv. Ich wusste nicht, was es ist. Mhm. Ja. Wir haben uns auch in der Familie mal unterhalten über Depressionen. Ich konnte da nicht mitreden. Ich wusste nicht, was die Depression ist, weil ich immer ein Sonnenschein war, immer gut gelaunt. Ich habe schon gemerkt, wenn ich jetzt mal verletzt war lange Zeit, dann fehlt mir was. Also ich bin ja tagtägliches Training und die Wettkämpfe gewöhnt gewesen. Ja. Wenn ich dann jetzt mal, sag mal, ein halbes Jahr raus war, dann ist meine Stimmung schon ein bisschen runtergegangen, aber nicht depressiv.
Ja.
Und das kam natürlich dann nachdem meine Identität weg war und ich einfach auf der Straße war, ich wusste nichts mit mir anzufangen. Natürlich kamen Familie, Kinder, das war schön, aber dann bin ich einfach in meiner Schleife hängen geblieben, wie will man sagen. Also, und dann immer diese stundenlangen negativen Geschichten mit den Anwälten. Was ist jetzt? Auf einmal hatte ich ein Rennen ohne Ziellinie.
Ja. Ja,
und das ging wirklich viele, viele Jahre. Und damit kam ich nicht zurecht. Ja. Mhm. Dann habe ich ich habe dann für mich entschieden, okay, ich sag nichts, ich verrate nicht, ich bin nicht der Verräter des Radsports.
Ja.
Das muss der Radsport selber lösen. Ich habe jetzt die Konsequenz gezogen, ich habe dann aufgehört.
Ja.
Und damit war natürlich, so will keiner aufhören. Also ich habe mir immer so vorgestellt, wenn ich meine Karriere beende, dass ich ein schönes Abschiedsrennen habe und dass alle Fans immer kommen und wir so ein richtig schönes Radfest machen. Aber das war natürlich dann hin. Also ich war dann unten durch und der Radsport ging einfach weiter ohne mich und das hat mich wirklich aufgefressen.
Mhm.
Ja. Und da, wo meine Frau dann irgendwo weitergegangen ist, weil sie ja die Kinder hatte, die hat auch 1-2 Jahre zu tun gehabt, aber dann ist sie natürlich weitergegangen.
Ja.
Aufgrund der Kinder, aufgrund der Familie und so weiter. Und ich bin so im Selbstmitleid oder was auch, wie will man sagen. Dann Alkohol kam dazu.
Mhm.
Also erst nur Alkohol, um das zu verdrängen. Das war für mich irgendwie so ein Werkzeug. Mit Alkohol konnte ich gut verdrängen.
Aha. Du hast aber vorher wahrscheinlich gar nichts getrunken in der aktiven Zeit,
wir,
oder?
Wir haben schon ein Glas Rotwein mal zum Abendessen oder zwei, aber dann nichts mehr. Also ich habe wenig Alkohol getrunken, das ist natürlich
klar.
Ganz wenig.
Ja. Ja.
Und dann habe ich schon gemerkt, okay, Alkohol hilft mir kurzfristig, aber dann bist du in so einer Schleife drin und dann wird es mehr und mehr. Und ich hatte einen wunderschönen Weinkeller, und den habe ich eigentlich fast alleine ausgetrunken.
Und wie sah der Alkoholkonsum aus? Ging es schon vormittags los, oder?
Zum Anfang nicht.
Ja.
Ja, und dann, wo das Problem größer wurde. Also zum Beispiel Mallorca, sind wir mal ein bisschen weiter noch, 10 Jahre weiter. Da ging das dann schon los. Da war ich dann auch verletzt. Wir sind extra von der Schweiz nach Mallorca gezogen, um dass ich wieder ein bisschen mehr aufs Rad kann.
Ja.
Weil Bodensee ist immer sehr, sehr im Winter sehr lange neblig gewesen und da bin ich nicht so gern gefahren. Und wir haben gesagt, dann ziehen wir um und um vielleicht da so ein bisschen wieder Rad-Events zu machen und so weiter, um wieder den Kopf frei zu kriegen, weil Sport hat mir immer geholfen. Sport war immer eine ganz, ganz große, sag ich mal, meine Medizin. Das ist der beste Weg, um mich abzulenken, um ein bisschen den Körper fit zu halten. Das hat der Christoph Hartig.
Ja.
Ne? Der Diskuswerfer hat das ja auch bei dir schon gesagt, dass das ganz wichtig ist für den Sportler, dass der Körper auch gut beieinander ist und dazu ist natürlich Sport wichtig. Und da war ich dann auch noch verletzt und dann ging das schon so mittags los, ja.
Mhm.
Also erst nur Wein.
Ja.
Wein und dann später, wo ich dann die ganzen Weinflaschen nach einer Woche gesehen habe, also einen riesen Berg an Weinflaschen, habe ich gesagt, ich muss jetzt auf was Härteres umsteigen.
Ja.
Und dann nachher war es Whisky tatsächlich, ja. Und dann kamen noch die Drogen dazu und also unendlich praktisch. Das war mein Weg praktisch, habe ich gedacht damals, total falscher Gedanke, zu verdrängen. Mhm. Zu verdrängen. Ich habe auch nicht gemerkt, dass da natürlich die Familie drunter leidet, also meine Frau vor allen Dingen.
Ja.
Und dass das immer weniger wird, weil sie war auch so ein... Das habe ich erst später verstanden, weil sie ja gesagt hat, ich war ihr Lieblingsmensch, unter anderem neben den Kindern, und der macht sich komplett kaputt.
Ja.
Ja, und dann ging es mal wieder ein bisschen, dann ging es wieder eine schlechte Phase. Und immer so gerade so, wie es ja, wie die News auch reinkam, wie der Druck war.
Ja.
Und ich wurde immer, also von einem starken Menschen,
ja,
auch mental stark, wurde ich immer schwächer.
Mhm.
Und dann kam ja irgendwann mal Lenz raus mit deinem Geständnis. Ja. Also viele kamen schon raus. Und da war eigentlich eine gute Zeit, dass ich auch mit meinem Geständnis rauskomme. Und da war ich aber auf dem Moment war ich so schwach.
Aha.
So einen Knoten im Kopf gehabt. Und dann mit dem Alkohol, dann bist du ja nicht mehr aus dem Haus gegangen, hast die Gardinen runtergelassen, wolltest gar nicht mehr in die Öffentlichkeit, hast keine Einladung mehr wahrgenommen oder keine Gäste mehr angenommen und so weiter. Also das war, und da war so die Zeit der Depression, meiner Depression.
Ist das so ein typischer Verlauf, Herr Professor Hegerl, was man so hört, dass man zunächst mal, wenn man aus so einer Höhe kommt, das überhaupt nicht im Griff hat und dann glaubt, Alkohol könnte eine Hilfe sein?
Na, das ist schon etwas, was viele Betroffene auch berichten, dass wenn sie eine Depression haben, also jetzt gar nicht diese ganzen Belastungen, die sie jetzt ganz objektiv hatten, dass sie dann sagen, der Alkohol, das ist für mich wie mich ein bisschen wegzoomen aus dieser für mich unerträglichen Lebenssituation, die eine Depression ja ist, ist ja kaum auszuhalten.
Mhm.
Und das gibt schon. Ne? Das heißt aber nicht, dass man deswegen sehr, sehr häufig auch in die Alkoholabhängigkeit reinrutscht. Ne? Können Sie denn unterscheiden zwischen der Depression und einer Reaktion auf diesen ganzen Belastungen und die schwierige Lebenssituation? Ist es für Sie möglich, das zu trennen?
Ja.
In Ihrem Erleben? Ja.
Also das erst habe ich gedacht, so nach vielen Jahren in meiner Schleife, in meinem Selbstmitleid, habe ich so gedacht, das ist so, ich habe wie so ein Burnout, fing das an, so, also ein Knoten im Kopf, leichte Aufgaben konnte ich nicht mehr lösen, im Büro oder so konnte ich gar nicht mehr gehen. Und auch diese ganzen Anwälte konnte ich dann irgendwie nicht mehr hören. Das fing so, ich habe gedacht, das wäre ein Burnout. Bin dann aber auch gleich in eine Klinik in Zürich gegangen, um das zu behandeln und habe dann auch Medizin bekommen, also auch Psychopharmika, wo ich aber auch nicht so, also erstmal, das hat ja Christoph auch gesagt, erstmal ist es ja ganz schwer, wenn du das von klein auf an kämpfen und niemals aufgeben gewöhnt bist und antrainiert bekommst, dann ist es unglaublich schwer, nach Hilfe zu fragen. Also ich habe immer gern geholfen, aber selber zu fragen, weil ich immer gesagt, nein, das schaffe ich schon, ich habe die Tour de France und Olympiasieger und Weltmeister, ich schaffe das alleine, ja.
Ja.
Und irgendwann habe ich dann verstanden auch, wo es dann gar nicht mehr ging, das war die Mallorca-Zeit, so 17, 18, da war ich bin ich fast gestorben, ja. Da habe ich absolut übertrieben, also die Teufelsmischung überhaupt, Kokain mit harten Alkohol über viele Wochen und hochdosiert, Da war ich ja gar nicht mehr ich selbst, also schon lange nicht mehr. Ja, und da habe ich alles verloren, meine Familie ist wieder nach Deutschland gegangen, also die Frau mit den Kindern. Und da habe ich ja auch ganz, ganz viele, also in der Zeit habe ich ja auch selber was ausgestrahlt, was negativ war. Und genau die Leute habe ich auch angezogen. Also die Leute waren kurzerhaltend auch immer um mich rum und haben das auch gemocht und so weiter. Und dann hast du dich dann gegenseitig runtergezogen, ja. Aber das war so eine Art Verdrängung und dann habe ich ja auch hin und wieder mal versucht, einfach von heute auf morgen mit allem zu stoppen. Ist mir auch mal gelungen, aber dann waren auch die ganzen Hormone da, glaube ich auch, also durch Alkohol, Drogen, waren natürlich die Hormone aufgebraucht, die Glückshormone. Dann bin ich erst recht in so ein Loch gefallen. Habe dann lange gebraucht, manchmal ein Jahr oder so, wo ich nicht getrunken habe, wo ich nichts genommen habe, aber dann war ich wirklich, wirklich depressiv. Also mir hat nichts mehr Spaß gemacht. Ich habe wirklich nur noch das Nötigste gemacht oder das Nötigste hinbekommen überhaupt, ja. Und habe nicht mehr trainiert. Ich habe einfach keine Lust mehr an Sport gehabt, den ich vorher so großen Lust drauf hatte.
Haben Sie Gewicht verloren?
Ja, ich habe Muskeln verloren. Muskeln natürlich, weil ich ja nichts gemacht habe.
Aber weniger gegessen?
Teilweise überhaupt gar keinen Hunger mehr.
Ja, ja, auch typisch Depression, ne?
Ja,
und der dann, Schlaf?
Also da ging das auch los so mit Panikattacken auch. Also wenn ich dann eine kleine Aufgabe machen musste, irgendwo wo ich noch Verpflichtung hatte oder was, dann ging das schon ein paar Tage vorher los. Oh, schaffe ich das überhaupt? Bin ich gut genug dafür? Kann ich das überhaupt noch? Wie sehe ich überhaupt aus? Sieht man mir das an, dass ich trinke oder nicht? Oder also die ganzen Fragen. Also man verliert ja wirklich die Liebe zu sich selbst. Ansonsten, wenn man die Liebe zu sich selbst verliert, dann trinkst du das Gift und Alkohol ist reinstes Gift und Drogen, ja. Und nur dann lässt du es zu, dass du dich so, also nicht bewusst, aber so unbewusst, so eine kleine Selbstzerstörung Ja, und da war ich jahrelang unterwegs auf diesem Weg. Was jetzt alles natürlich im Nachhinein mit Hilfe und mit Psychologen und mit Yoga und mit Meditation und mit was ich alles, also alles ausprobiert habe auch und was ich teilweise immer noch mache, was, weil es mir gut tut. Heute ist es so leicht zu erkennen. Aber damals war ich dann schon so durch, dass ich es einfach auch gar nicht erkannt habe. Und ich dachte immer, oh, ich bin der Ärmste überhaupt. Aber dabei war nur ich das. Ja, ich habe mir dann, das hat sich auch alles schon beruhigt gehabt. Und die Medien haben mich dann auch in Ruhe gelassen und so weiter. Und haben das auch akzeptiert, dass ich in der Suchtklinik bin. Haben mich das auch in Ruhe gelassen. Das fand ich gut. Also man braucht ja dann auch die Ruhe, um zu genesen. Aber ich wollte auch nicht mein Leben lang von Psychopharmaka so abhängig sein. Da habe ich auch gleich gedacht, oh, jetzt geben Sie mir das, vielleicht geht es mir kurzfristig besser, aber ich möchte nicht über viele Jahre irgendwas nehmen jetzt, wo ich von was allen weg will.
Was haben Sie genommen? Für?
Das hieß also das Prozac, ich weiß nicht, wie
Prozac, das ist. Ja, das ist ein Antidepressivum.
Ja, ja, ja. Das hat auch ganz gut geholfen, das hat so ein bisschen heller gemacht alles. Ja, und dann die Ruhe natürlich war einmal 9 Wochen, dann nochmal 12 Wochen. Ne? Also ich habe mir auch Zeit genommen, um richtig zu genesen. Und natürlich ist man in so einer Klinik, dann habe ich auch wieder angefangen, Sport zu machen. Dann habe ich viele Sachen wieder, habe ich wieder angefangen zu lesen und so weiter. Alles, was mir vorher auch gut getan hat, habe ich dann da wieder angefangen, hatte die Ruhe und die Zeit dazu. Natürlich viele Psychologengespräche und ich hatte sehr gute Psychologen, ist auch nicht immer. Also ich hatte auch in meinem Leben schon Leute, die ich gar nicht, wo ich mich nicht öffnen konnte.
Ja.
Das ist so eine Chemie, die man gleich erkennt irgendwie. Kann ich mit dem, öffne ich mein Herz oder kann ich mit dem nicht?
Ja.
Aber ich hatte da zu Anfang sehr viel Glück, also mit einem sehr, sehr guten Psychologen. Und der hat mir viel geholfen, der hat mir die Augen geöffnet auch wieder. Ja, und dann ging irgendwann der Schleier fiel wieder ab. So, ja, und dann erkennst du auf einmal wieder, dass das Leben Spaß macht, dass du Familie hast. Also die Kinder waren nachher die Motivation, dass ich umgeschalten habe.
Ja.
Weil ich gedacht habe, ich habe 4 Kinder, ich meine, ich habe auch eine Verantwortung und jetzt ich muss mir jetzt helfen lassen. Aber man geht halt, weil man so Kämpfer, weil man so eingestellt ist von klein auf an, niemals aufgeben, kann man auch das in die negative Richtung mitnehmen.
Ja.
Also man kann kämpfen, bis du fast tot bist.
Ja.
Und dann, wenn es gar nicht mehr geht, wenn es überhaupt nicht mehr weitergeht, dann musst du dich entscheiden, gehe ich den Weg jetzt noch ein Stück weiter und lass mich begraben oder wache ich jetzt endlich auf und schalte den Hebel um und ich habe ein gutes Freundeskreis gehabt. Daran lag es nicht, aber ich musste ja selber erstmal, jeder muss erstmal selber, wenn du es selber nicht willst, dann können dir deine Freunde auch nicht helfen. Also ist einfach so. Und dann habe ich entschieden, jetzt will ich einen anderen Weg gehen, einen anderen Weg einschlagen und ab da ging es ja wieder bergauf. Ja. Aber ich hab wirklich dann fast 2 Jahre gebraucht, dass alles wieder so die Hormone wieder, ich weiß nicht, da sind Sie ja Experte, dass das alles wieder so normal lief.
Ja. Bei Ihnen kommt ja vieles zusammen und die echte Belastung, die Sie hatten, obwohl die dann auch schon wieder weniger wurde, aber immerhin dieser Schicksalsschlag, kann man ja fast sagen, ne? Dann diese Drogengeschichten, ne, die ja so einen Rebound machen, ne, wenn man da
richtig.
Hochpusht, ne, danach fällt man in ein Loch. Ne.
Richtig.
Aber nach einiger Zeit sollte das wieder ausgleichen und dann möglicherweise noch obendrauf eine Depression. Ne.
Ja.
Gibt es in der Familie Depressionen?
Nee, nicht wirklich. Also meine Mutter ist einsam, sage ich jetzt mal, aber nicht depressiv. Aber die Kinder sind alle aus dem Haus, sie hat ein großes Haus in Rostock und da ist sie halt dann... mit ihrem Hund war sie da zufrieden, aber jetzt ist der Hund auch gestorben, jetzt ist sie ganz alleine und die Kinder sind halt in der Welt verteilt. Also würde ich sagen, das ist eine Einsamkeit, keine Depression, weil die hat ihr Tagesablauf und so. Also in der Familie gibt es eigentlich keine Depression.
Ja. Und kam denn der Entschluss, damals in die Klinik zu gehen in Zürich von dir oder musstest du da mehr oder weniger auch dazu gezwungen werden?
Nee, das habe ich dann eingesehen, ja, dass ich Hilfe brauche und die Hilfe war in dem Moment nicht Gespräche mit der Frau oder so, oder die auch am Ende war. Das ist ja eine Co-Abhängigkeit dann irgendwo, ne? Meine Frau hat ja auch extrem abgenommen und sich extrem Sorgen gemacht und so weiter. Und dann war's, ich war froh dann, wo ich in der Klinik war, muss ich sagen. Also ich war wirklich froh, weil da konnte ich mich auch so ein bisschen erholen, da war ich abgeschirmt.
Ja.
Das ist ganz wichtig, glaube ich, zum Anfang. Und da hatte ich eine gute Betreuung, hatte mein Mountainbike mit und dann habe ich einfach wieder angefangen mit einer halben Stunde Mountainbike und dann immer mehr und dann hat mir wieder Spaß gemacht. Und dann aber das hat lange gebraucht. Das hat so 9 bis 12 Wochen gedauert, dass ich so einigermaßen wieder Licht am Horizont gesehen habe, sagen wir so.
Ja. Ja. Und als du dann raus bist, warst du stabil?
Lange Zeit, ja.
Ja.
Aber ich habe es immer noch nicht ganz verstanden, dass ich so ein großes Problem mit Alkohol habe, dass Alkohol nie mehr in meinem Leben kommt. Also nach 1,5, 2 Jahren habe ich dann wieder so gedacht, ja, es läuft ganz gut, vielleicht kann ich jetzt doch wieder, so wie früher als Sportler, so ein Glas Wein trinken oder 2 Glas oder so maximal, nicht immer. Und dann ist das aber wieder so langsam schleichend mehr geworden damals.
Ja.
Ja, und dann natürlich, wo meine Frau dann gegangen ist, dann kam eben dieser Whisky dazu, also harte Klamotten und die Kokain. Mhm. Und das ist ja, ich sehe das mal so, also ich glaube, dass jeder Mensch alles in sich trägt, also eine dunkle Seite und eine helle Seite. Mhm. Und es ist immer so, gibst du den Teufelzeug dazu, also Alkohol und Drogen, dann ernährst du diese dunkle Seite, diese depressive Seite und der Teufel hält dich dann fest, da kommst du auch nicht mehr so leicht raus. Oder so wie ich es jetzt die letzte Zeit gemacht habe, dass ich mich nur noch mit gutem Umfeld, mit guten Freunden, mit guten Jobs, mit Sport, mit gesunden, also nur Wasser, ich trinke nur noch Wasser und esse sehr gesund und so weiter. Meine Freundin kocht sehr gut. Und Qualitätszeit mit den Kindern, mit meiner Mama und so weiter. Also ich versuche jetzt so, dass die gute Seite immer nur zu füttern und die dunkle kann man immer schlafen.
Mhm. Ja, schönes Bild, ne?
Mhm. Ja. Und bist du noch in therapeutischer Behandlung, also was
Psychologie
angeht?
Ja, ich gehe immer noch. Ich gehe immer noch, weil ich habe jetzt ich habe auch alles ausprobiert. Also ich bin ich bin dann auch offen. Also ich habe wenn mein Freundeskreis oder meine Familie sagt, Mensch, da hab ich habe Hypnose ausprobiert, ich habe einen guten Psychologen, wo ich mich einfach gerne auch unterhalte.
Ja.
Ich muss gar kein Problem haben, aber ich gehe da auch gerne hin.
Ja.
Dann habe ich meine Werkzeuge natürlich, Sport, Yoga, habe ich auch nie gedacht, dass ich mal Yoga mache.
Ja. Mhm.
Aber das
Fett, Yoga hat dir geholfen?
Ja, auch von der Geschmeidigkeit des Körpers.
Ja. Ja,
also wir werden ja auch alle älter und Radfahren ist ja eine geradlinige, eine sehr also gar nicht flexibel oder sowas, ja. Und ich habe auch Rückenprobleme und Knieprobleme öfters mal und da hat mir Yoga gut geholfen. Was aber auch geholfen hat, ist Atemübungen, lesen, einen Tee trinken mal oder mit Hunden rausgehen, längere Tour mit Hunden. Gute Zeit mit den Kindern und so weiter. Es gibt ja ganz viele Sachen, die, wenn die Decke auf den Kopf fällt oder wenn irgendwas wieder Dunkles kommt, dass du sagst, jetzt greife ich nicht zu Buddel, sondern ich gehe jetzt einfach mit Hunden zum Beispiel raus.
Ja.
Und das habe ich, ich weiß, dass ich nie mehr Alkohol oder nie mehr so Drogen in meinen Körper reinlassen darf.
Mhm.
Und das mache ich auch nicht.
Mhm.
Eine ganz andere Einstellung jetzt mittlerweile dazu. Und wo ich früher gesagt habe, ja komm, jetzt belohne dich mal nach 2 Jahren alkoholfrei, jetzt hast du 2 tolle Jahre gehabt, jetzt kannst du mal eine schöne Flasche Wein aufmachen. Nee, eben nicht.
Mhm.
Ne? Also Alkohol ist weder eine Belohnung für mich.
Ja.
Ich habe mir das so brutal auch eingehämmert, dass ich, wenn ich jetzt Alkohol sehe, wird mir schlecht.
Wirklich wahr?
Ja, ist wirklich so. Weil ich genau weiß, wenn ich da wieder jetzt einen Tropfen oder sowas, Alkohol bringt mir nichts, sondern nur die schadet nur. Und, und ich will einfach auch meinen Freundeskreis, ich meine, sind ja alle sensibel, es ist ja auch viel vorgefallen. Meine Ex-Frau natürlich mit den Kindern und so weiter. Da muss ein großes Vertrauen da sein, wenn ich die Kinder habe und so weiter.
Ja.
Und das muss ich natürlich bestätigen in der Praxis.
Aber deine Kinder sind ja mittlerweile auch schon zum Teil erwachsen, oder?
Tochter ist 21, die ist auch schon ein bisschen aus dem Haus, die ist gerade Kapitänspatentin, macht sie gerade in Holland.
Ah,
okay, Kapitän.
Ja, die hatte mal das große Glück, oder wir hatten mal das große Glück, dass sie mit 16 auf so ein Schulsegelschiff und dann ist sie rüber in die Karibik, also ein halbes Jahr auf See gewesen und da hat ihr so Spaß gemacht, dass sie jetzt mit 21 nach vielen anderen Sachen, wo sie schon gemacht hat, jetzt so ein Kapitänspatent macht.
Ja, super. Ja.
Und die Söhne sind 17, also Max und Benno 14 und der Kleinste ist 12.
Und die haben natürlich die ganzen Phasen auch schon mitgekriegt, ne?
Ja.
Oder nur am Rande?
Ja.
Oder werden wir wahrscheinlich auch in der Schule nochmal angesprochen worden sein?
Also diese extreme Phase mit dem Kokain, das ist erst gekommen, wo sie schon in Deutschland wieder waren. Also das habe ich natürlich nicht vor den Kindern gemacht. Das haben sie nicht so mitgekriegt, aber... Aber ich habe das ja auch in der Doku ganz, ganz klar und offen dargestellt, ja, wie es wirklich war. Und da habe ich auch wirklich die Hose runtergelassen. Ja. Und das haben meine Kinder auch geschaut. Und wir haben natürlich mit den Kindern gesprochen vorher.
Ja. Ja.
Dass es auch eine Krankheit war, die Probleme, die ich hatte. Papa hat große Fehler gemacht. Und jetzt ist es wieder an mir, dieses Vertrauen wieder zurück, dieses Urvertrauen wieder zurückzugewinnen. Ja. Mhm. Das ist ganz wichtig.
Ja, aber sehr beeindruckend.
Sehr, ja, sehr, sehr beeindruckend, ja.
Und man kann ja, also was total einleuchtet ist, wenn ich auf Tour de France Sieg gepolt bin,
ja,
gibt es kein Aufgeben.
Nee.
Ja, also das leuchtet ja
das hat
sofort
mich,
ein.
Das hat mir dann auch natürlich das Leben gerettet, ja.
Ja.
Also erst hat es mich dahin gebracht,
ja,
dieser Kampf auch gegen mich, und ich muss am meisten Zigaretten rauchen. Ich schäme mich, wenn ich das sage, aber das war halt einfach so, ne?
Ja.
Ich muss am meisten trinken, ich muss am meisten Drogen nehmen und am meisten Zigaretten rauchen. Alles so negative Sachen.
Mhm.
Und das war aber auch dieser Kampf, wie weit kann ich meinen Körper triezen, wie weit kann ich gehen, ja.
Mhm.
Aber total natürlich bescheuert, weil du bist ja gar nicht mehr Herr deiner Sinne. Sobald du ein Glas Whisky oder so hast, hat der Teufel dich ja im Griff.
Ja.
Ja, und dann bist du nur benebelt, aber du bist nicht mehr Herr deiner Sinne, kannst nicht mehr denken.
Ja.
Und da sind auch ganz viele schreckliche Sachen passiert. Wo ich mich immer noch schäme, aber ich sage mittlerweile, es ist ja auch schon ein bisschen Abstand, ein paar Jahre jetzt, ich sage mittlerweile, das habe ich irgendwie, das war mein Leben. Das waren so die Aufgaben, die Tests, die im Leben so kommen, die man wird ja auch immer getestet und so weiter. Und irgendwo, auch wenn es negativ ist, ich kann aber überall mitreden, also ich war schon ganz, ganz unten, ja, ich war schon scheintot praktisch. Und vorher war ich natürlich im Radsporthimmel irgendwo auch, und das ist ein breites Spektrum.
Ja.
Und da kann ich, das habe ich alles mitgemacht, und jetzt versuche ich halt immer so in meiner Mitte zu bleiben.
Ja.
Also das ist so, da fühle ich mich wohl.
Sind Sie eigentlich gläubig?
Ja, sehr gläubig. Ich bin zwar keiner Kirche an, in der DDR waren ja nur Genossen.
Und das waren Sie auch früher schon, oder sind Sie das geworden?
Ich bin als Kind schon immer, ich habe immer an was Höheres geglaubt.
Mhm.
Ja. Und ich bin sehr gläubig, bete jeden Tag. Also nicht nur für mich, sondern auch für eigentlich alle. Und das hat mir auch geholfen, ja, muss ich sagen. Also das. Aber in dieser Phase, wo ich nicht mehr Herr der Sinne war, da habe ich gar nicht mehr gewusst, soll ich zum Teufel beten oder wer macht das jetzt gerade alles mit mir? Soll ich den Teufel beten und auf der anderen Seite der Gott oder? Und dann habe ich irgendwie jetzt verstanden, dass wir alles mitbekommen haben. Also wir haben eine dunkle Seite und eine helle Seite. Und
das ist richtig.
Und viele fördern dann die guten Sachen, also die machen was mit ihrem Leben, ja, was Spaß macht. Und die haben was gefunden, was sie einfach glücklich hält.
Mhm.
Und da gibt's halt viele Werkzeuge. Jeder hat seine anderen Werkzeuge.
Ja.
Und ich habe halt die ich schon erwähnt hatte, ja.
Mhm. Darf ich nochmal fragen, kommen manchmal Momente, wo die Depression nochmal ein bisschen so aufscheint und...
Im Moment Gott sei Dank nicht. Weil ich habe auch gelernt, mich wieder selber zu entdecken, mich selber zu lieben wieder, also auch das Kind in mir wieder so ein bisschen zu erwecken. Also das heißt ja immer so, früher haben wir gesagt, verliere nie das Kind im Manne. Ne? Und das habe ich über viele Jahre mich gar nicht mehr gespürt. Ich habe mich wirklich nicht mehr gespürt. Ich war völlig... gefühlslos mir gegenüber, habe natürlich immer versucht, irgendwie nach außen zu helfen und so weiter, so gut ich kann. Aber mir gegenüber habe ich mich überhaupt nicht gut verhalten, ja, sondern ich habe mich eigentlich regelrecht vergiftet.
Mhm.
Ja. Und das habe ich jetzt aber so, es ist wieder, ich bin stolz, wenn ich was mache, was Tolles oder so, da bin ich natürlich auch stolz und sag mir auch, Mensch, hab dich da auch lieb. Ja, oder mach deine Sachen und dann kriegst du auch Feedback von außen.
Ja.
Also kriegst du auch tolles Feedback dann. Nicht nur die Fans, sondern auch die Familie, Kinder und so weiter, Freundeskreis. Und dann kannst du abends stolz ins Bett gehen und schläfst auch gut.
Mhm.
Ja, das ist ja so. Ja, ich weiß nicht, ob ich das ewig halten kann. Also das Leben hat ja immer ein paar Aufgaben, aber so bin ich auf einem guten Weg und fühle mich wohl. Und ich muss auch nicht mehr diese ganzen Extremen haben.
Ja.
Ja, diese bam, ganz, ganz nach oben, ich muss der Beste sein oder dann wieder Zero. Also ganz oder gar nicht, muss ich nicht mehr.
Mhm.
Das habe ich schon viele Jahre gemacht. Das ist unglaublich schlauchend und kräftezehrend.
Okay.
Und ich muss auch ein bisschen mehr die Kräfte haushalten.
Ja, aber man hat schon den Eindruck, wenn man dich so erlebt, dass du für dich ganz klar begriffen hast, Alkohol und Drogen war letzte Ausfahrt.
Ja.
Ja, wenn das nochmal kommt, ist dann Endstation.
Ist Endstation und dann verliere ich auch alles. Ja. Das ist mir bewusst. Ich habe das ausgereizt.
Ja.
Ich habe nicht mehr viel mehr Chancen. Das ist mir bewusst. Also, und ich habe immer noch einen tollen Freundeskreis und wirklich, wirklich auch tolle Fans, ja, die mich auch, die das auch dann verstanden haben nach so langer Zeit, was da damals so im Radsport abgegangen ist, dass das ein generelles Problem war, ja, und dass, dass nur die ganz Großen attackiert wurden. Ja. Also die wurden halt durchleuchtet mit allem, was sie hatten damals. Und das sind nun mal Lenz und ich und eine Handvoll andere, aber das war ein generelles Problem. Ja.
Das verschwindet ja auch im Radsport nie. Also wenn du siehst, wie da plötzlich am Berg 6 Minuten gut gemacht werden.
Ja, das ist aber, das kann man erklären. Also ich glaube, mit erstmal viel, viel besser Technik. Also die Räder sind ja, wir hatten damals 9 Kilo Räder, die haben heute 5,7 Kilo.
Ja. Ja,
oder 5,7 oder 6 Kilo. Und eine Aerodynamik und dann das Training. Ich persönlich, kann nur von mir reden, ich habe ganz viel falsch trainiert. Ich habe ganz viel lange Kilometer gefahren, bis zu 10, 11 Stunden. Ja. Und aber so, weil ich gedacht habe, früher ist immer so, bau erstmal eine Grundlage auf. Also wenn du ein hohes Haus, ein festes Haus bauen willst, musst du ein gutes Fundament, einen guten Keller aus Beton. Und dann kannst du ein hohes Haus draufsetzen. Ja. Und die Form da oben, also die Spitze des Daches, ist praktisch die Höchstform. So, wenn du unten keine Ausdauer aufbaust, dann bricht das Haus schnell zusammen.
Ja. Ja.
Und so, das war das. Aber heute ist die Trainingsphilosophie brutal. Also das ist heute nimmt man sich mehr Zeit für Erholung, aber trainiert viel intensiver, also mit Intervalle. Ja, mit viel mehr Intervalle, und die kommen schon zum ersten Rennen, sind schon Höchstform. Also ich habe ja fast ein halbes Jahr gebraucht.
Ja.
25.000 Kilometer fast, bis ich Höchstform hatte.
Ja.
Und da waren ganz viele tote Kilometer dabei, sage ich jetzt mal. Also sinnlose, hat mir nur der Hintern weh getan und hat auch keinen Spaß gemacht.
Ja.
Also es war eigentlich eine Herausforderung, so lange zu trainieren. Und heute fahren die 5 Stunden oder 6 Stunden, aber dann Intervalle, und dann machen sie wieder Pause, dann nehmen sie wieder raus und so weiter. Also heute hat ja, das Training ist viel, viel besser geworden. Mhm. Und dann natürlich auch, wie man isst heute, wie man, jeder hat dann seinen Ernährungswissenschaftler dabei. Ja. Wir haben damals noch verkochte Nudeln bekommen in der ersten
Wahnsinn,
Zeit.
Wahnsinn, ja.
Und haben in Campanile-Hotels übernachtet, wo nur einer... Also ich habe immer Doppelzimmer, wo dann nur einer seinen Koffer aufmachen konnte, und dann musste er wieder zumachen, und dann konnte der andere so klein.
Ja.
Und heute ist es alles anders. Sie haben eigene Matratzen mit Eisbäder. Also es ist schon erklärbar.
Ja, ja. Gut, aber das ist der Lauf der Zeit. Auch Eddy Merckx hatte die Tour gewonnen, ne?
Ja, ja.
Also ich meine, oder wenn man das sieht, aus der Anfangszeit, wo die mehr oder weniger das Rad noch getragen haben, wenn der Schneesturm kam oder so.
Ja, das ist wirklich, also da ganz früher, das waren wirklich die absolut Giganten der Landstraße.
Ja.
Also die hat ja noch mal schwere Räder.
Ja, klar.
Die hat nur einen Gang. Ja, und Flügelmuttern, und die mussten auch mit ihren Reifen selber flicken und so weiter. Ne? Also das waren, und dann diese unbefestigten Straßen, und dann auch über die Pyrenäen, auch über die Alpen rüber. Ne?
Ja.
Und viel längere Strecken. Also das ist alles jetzt kürzer geworden, aber viel schneller.
Ja.
Also ist wie eine Formel 1 geworden. Also nur noch Aero und alles wird im Windkanal getestet und so weiter. Das fing bei uns damals so leicht an, aber jetzt ist es natürlich ausgereift. Und ich glaube, dass es irgendwo, ich weiß nicht, wo es herkommen soll, aber in 10 Jahren werden wir nochmal wieder weiter sein. Ich weiß, irgendwas kommt dann immer. Ne? Wir haben ja schon gedacht, wir sind das Maß aller Dinge.
Ja.
Aber heute trainiert jeder Hobbyfahrer besser, wie wir damals als
Profis. Tatsächlich, kann man das so sagen, ja?
Ja. Also weil heute kann man sich alles runtergoogeln. Jeder hat einen Leistungstest schon mit Laktatmessung.
Ja.
Dann hast du deine Wattmesser und so weiter schon alles. Also jeder Hobbyfahrer ist sehr, also die Hobbybranche hat sich unglaublich verbessert im Schnitt, ja. Wenn du jetzt so ein Gran Fondo fährst, also mit jeder Männer, dann musst du schon ordentlich trainiert sein, um da mitzufahren. Ne? Das ist schon so. Ja.
Wahnsinn.
Ja. Aber ist ja auch schön. Ich meine, der Fortschritt, der ist ja nicht nur im Profibereich, sondern.
Naja, klar.
Ja.
Ja. Aber ich muss mich richtig zwingen, über Depressionen zu sprechen und nicht über Radrennen. Weil, also ich finde die Tour de France nach wie vor, es macht einfach einen unfassbaren Spaß, zu gucken. Ja.
Ja.
Man sieht einfach auch, was für ein schönes Land Frankreich ist.
Ja, ja, nee, ja? Nicht nur das. Ja, das machen sie schon.
Und diese Fans, die da stehen, das sind ja wirklich Radsportverrückte.
Ja.
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 Du, ihr rauscht da vorbei. Ich war da einmal irgendwo in.
Ja. Ich will das auch mal machen mit meinen Kindern jetzt.
Ja.
Also ich will auch mal als Fan da stehen am Berg irgendwo und vielleicht dann mit dem Camping mal so 2-3 Tage, muss ja vorher hochfahren, ne?
Ja, ja, ja.
Also als die jetzt dann wenn die da hochkommen, dann sind ja knappe Millionen Leute dort am Berg.
Ja.
Und da musst du ja schon 3-4 Tage vorher schon da parken irgendwo, ne?
Das war doch die Stelle, wo sie davon gezogen sind damals.
Altiers ist ja diese Serpentine.
Vom Lenz, wie sie da um die Kurve
rum sind. Genau, wo er da so nach hinten guckt und, genau. Und dann sagt er so, schieß.
Genau, die Szene hat sich eingeprägt bei mir.
Ja, und ich habe schon unglaublich Watt getreten, aber dann ist er nochmal weggefahren. Ja, aber das ist so, ja. Aber trotzdem hat man ja bis Paris ist immer die Chance da. Es kann immer gestürzt werden, es kann sich immer irgendwas, ist mir auch oft passiert und man kann krank werden und so weiter. Also man gibt ja nie auf, bis zur Linie. Das ist einfach so.
Also ich finde es sehr beeindruckend, das Gespräch.
Ja, fantastisch.
Auch wenn wir gar nicht so viel über Depressionen jetzt gesprochen haben.
Ja, aber wir haben über Sucht geredet und wie komme ich da raus, wann erkenne ich es selber? Und natürlich so ein Absturz.
Ja,
also
genau.
Also
wenn du so eine
Schockstarre hast. Wenn man da wieder rauskommt, ne, aus so einem Schicksalsschlag, auch den Umgang
ich weiß nicht, was mir passiert wäre, wenn ich nicht damals, meine Frau damals geheiratet hätte, in dem Jahr noch, total verliebt und dann die Bildung der Familie, die Kinder, die Söhne dann gekommen und so weiter. Und das wäre nochmal extrem schwerer gewesen.
Aber, ist es denn mal richtig gefährlich gewesen? Was,
Ja, ich war ja ein, zweimal so scheintot, ja. Also ich musste dann einmal wiederbelebt werden, weil ich einfach
aber so viel Drogen genommen habe. Das war auch so mit selbstaggressivem, sich selbst schädigenden Verhalten unter Inkaufnahme von Lebensgefahr, oder?
Ich hab's also nicht mit Absicht. Nicht mit Absicht. Okay. Ich war niemals irgendwie Selbstmord gefährdet, das habe ich nie gedacht, ja. Okay. Mhm. Immer so unbewusst, aber wenn du dann ja nicht mehr denken kannst, sage ich jetzt mal, also wenn irgendwas, du machst irgendwas, ich war auch nicht aggressiv anderen gegenüber, sondern ich habe manchmal das Haus zusammengeschlagen, ja, weil irgendwas raus musste, an Dampf irgendwie. Und natürlich betrunken, sehr, sehr, sehr fies verbal. Mhm. Ja, also was ich den nächsten Tag gar nicht mehr wusste und was mir dann auch immer brutal. Und dann gehst du ja nochmal tiefer. Dann hast du dich selber für das, was du gemacht hast. Du siehst, was du kaputt gemacht hast. Dann gräbst du dich noch mehr ein. Dann hast du gar kein Sonnenlicht mehr. Dann kommen auch dazu, was bei mir auch dazu kam. Das ist alles ja so ein Abwasch. Ja? Dann habe ich auch mal dunkle Filme geschaut. Aha. Und mit Gewalt. Also nicht mit Gewalt, aber so Horror- und Actionfilme nur noch. Ja. Und gar nichts mehr Schönes. Und dann teilweise tagelang das Sonnenlicht nicht gesehen, irgendwie wollte keinen sehen. Und ich konnte dann, ja, das war wirklich eine extrem harte Zeit. Ja. Und da will ich auch, das wünsche ich auch überhaupt gar keinen anderen Menschen. Und ich bin ja auch heute hier, weil ich auch darüber sprechen will. Das muss ja eben, das ist ja.
Ist jetzt ja jemand hier, der weiß, wovon er redet, ja?
Ja, und das war ja, denken wir mal so 10 oder 15 Jahre zurück, da war es ja eigentlich noch gar kein Thema, ne? Da hat ja noch gar keiner sich drüber getraut zu sprechen.
Nee. Also ich glaube, dass du da wirklich auch einen großen Schritt stellvertretend für viele gemacht hast.
Ja.
Das erstes Mal durch diese Hölle gegangen zu sein. Und dann es für dich selber akzeptiert zu haben und sich jetzt auch dazu so offen drüber zu äußern, weil gerade was du in Bezug auf Alkohol und Drogen schilderst, das ist ja in der Unterhaltungsbranche, aber nicht nur dort, mittlerweile ist es ja auch in sogenannten ganz normalen Berufen ein Riesenthema.
Mhm. Ja? Und das glaube ich gern, weil das ist natürlich zum Anfang auch wirklich ein Verdränger. Also wenn du sagst, ich bin so in mir gekehrt, ich will das irgendwie nicht breittreten, dass ich Probleme habe, dann ist es natürlich zum Anfang ist es immer so, ich sage immer, der Teufel macht es dir zum Anfang sehr leicht und ködert dich mit einer angenehmen, für dich erst angenehmen Sache und das klappt ja auch eine Zeit lang und wenn er dich dann hat, dann zieht er dich komplett schnell runter, der Strudel geht so schnell, dann kriegst du dann gar nicht mehr mit.
Ja.
Und dann brauchst du ein gutes Umfeld, da musst du dir die letzte Kraft noch selber den Schalter Und dann eben nicht zu stolz mehr sein, zu sagen, ich brauche jetzt Hilfe.
Ja.
Das ist einfach so. Und diesen Schritt, den hat der Christoph Hartig auch schon gesagt, das ist eigentlich zum Anfang für einen Top-Sportler, der immer nur kämpft und nie aufgibt. Das ist ganz schwer, nach Hilfe zu fragen.
Ja.
Das hat viele Jahre gedauert.
Ja, das glaube ich.
Und dabei tut das so gut.
Ja.
Ne, wenn du dann wirklich Freunde hast, die dir dann helfen.
Aber es ist auch wahrscheinlich die Frage, wem vertraue ich mich an? Wer rennt nicht gleich als Nächster zur Presse und sagt, Kinder, ihr glaubt nicht, was ich gerade erfahren habe? Ja?
Ja.
Also,
Ja, bei mir kam ja alles automatisch dann raus, weil ich dann ja auch einfach nicht mehr wusste, was ich mache.
Ja. Aber umso.
Dann machst du so viel Fehler auf einmal in dieser Zeit und kannst dir alles verbauen, kannst alles verlieren in der Zeit. Und ich hatte sehr viel Glück, muss man auch sagen. Also das ist auch eine Sache, die ich hatte. Erstmal durch den tollen Freundeskreis und auch meine Ex-Frau und so hat mir sehr viel geholfen und auch die Kinder und so weiter.
Wie ist denn dein Eindruck, auch wenn du mit Lance Armstrong drüber sprichst, kriegt man vielleicht in den USA eher nochmal eine zweite Chance oder schlägt in Deutschland dann die Heldenverehrung umso brutaler?
Ich würde mal sagen, ich habe auch eine tolle Chance bekommen jetzt. Ja. Also wirklich, also das ist das Feedback nach der Dokumentation und nach dem Buch und so weiter und alles, was ich jetzt mache. Ich habe ja auch Museum aufgemacht und es ist sehr, sehr gut besucht und sehr gut. Also die Leute haben es dann irgendwie wirklich verstanden. Es hat seiner Zeit auch gebraucht. Also am Anfang hätte keiner verstanden.
Ja.
Dann wäre ich der alleinige Buhmann gewesen. Und dann wäre ich wahrscheinlich gleich weg gewesen. Aber so ist es so. Es kam zu spät. Es hat mich fast aufgefressen. Aber heute verstehen wir es besser. Das hat auch Lenz gesagt. Ich war im Oktober in Texas bei ihm und da hat er auch gesagt, die gleiche Dokumentation, die vor 4 Jahren gelaufen ist, verstehen die Leute in Amerika heute ganz anders.
Mhm.
Also 4 Jahre Unterschied, die gleiche Doku.
Ja.
Und jetzt verstehen die Leute das, weil ja auch viele andere schon rausgekommen sind. Ja, und weil das Problem im Radsport ja auch schon größer, also bekannt geworden ist und es wurde ja auch behandelt und so weiter. Und viele sind rausgekommen und irgendwo ist dann leuchtet ein, dass es ein Problem, ein gesellschaftliches oder ein Systemproblem war und dass eigentlich der Sportler natürlich mitgemacht hat, also trägt seine Schuld, ganz klar. Aber du willst ja als Sportler, weil du gibst ja alles und du hast dein ganzes Leben, du willst ja auch eine Gleichberechtigung haben.
Ja.
Und so habe ich mir das fein geredet. Ich habe mir das ja auch fein geredet, indem ich sage, ja, ich will ja zumindest an der Startlinie würde ich genauso die Voraussetzungen haben wie meine Gegner.
Ja.
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 Und so habe ich mir das fein geredet über 4 Jahre.
Mhm.
Ja. Ja.
Ja.
Aber man trägt seine Schuld, aber es ist, wo ich von Amateur gekommen bin, war ich auch schon sehr erfolgreich mit Weltmeistertitel und so weiter. Da habe ich gar keine nichts genommen zu mir. Ja.
Ja.
Und dann kommst du so naiv da rein und dann denkst du, oh, jetzt schießt der James Bond nicht mehr mit Wasserpistole, sonst hat er eine richtige Knarre. Ne? Und Profisport ist das Höchste und das gehört jetzt einfach mit dazu. Und wenn es das eh schon alle machen, dann ist es ja nur fair, wenn ich es mitmache.
Ja.
Also so redet man sich das dann auch gut.
Ja, klar.
Ne?
Ja. Ja. Das war für mich wahnsinnig interessant. Ich könnte es noch stundenlang durchlöchern. Ja. Und es war heute mal eine Verschiebung mehr zum Thema Suchtproblematik, aber es gibt ja auch vielleicht einen Zusammenhang, ja. Oder dass man sagt, ich versuche irgendwie aus was rauszukommen, aus dieser dunklen Seite, die heute mehrfach angesprochen wurde, und greife zum Beispiel zum nächsten Mal zum Alkohol.
Ja, was ganz wichtig ist, also jetzt. Also mein Tipp jetzt mit meiner Erfahrung ist es einfach so, wenn man das sieht und man merkt das schnell, ist der Alkohol noch ein Genussmittel oder ist der Alkohol jetzt schon gebraucht für Unterdrückung oder Verdrängung, dann gleich zu den Liebsten gehen, gleich sie öffnen und gleich nach Hilfe fragen.
Ja.
Bevor es wirklich, der Strudel, der ist so schnell, du bist so schnell unten und kannst so schnell alles verlieren in wenigen Wochen oder Monaten, hast du alles verloren, Familie, alles. Und das ist nicht wert. Also lieber gleich nach Hilfe fragen und lieber gleich das erkennen, ist Alkohol jetzt noch ein Genussmittel für mich oder ist es eine Verdrängung oder brauche ich das jetzt schon? Und mit Alkohol fängt alles an. Ohne Alkohol hätte ich auch nicht zu Drogen gegriffen.
Ja.
Das ist so, das ist ja dann, wenn du benebelt bist, dann probierst du andere Sachen aus, die noch mehr verdrängen und noch mehr irgendwie das Problem irgendwie löschen. Also das ist so mein, wenn ich das so mitgehen kann, jeder, der das vielleicht so schnell wie möglich erkennt und nach Hilfe fragt, einfach auch nicht zu stolz sein. Das ist einfach, man hilft ja auch gern. Ja, ich helfe auch immer gern und da bin ich auch, das macht mich auch stolz, wenn ich helfen kann.
Mhm.
Ja. Und so muss man es auch sehen, wenn man fragt nach Hilfe, denn die anderen helfen auch gern. Ja.
Das ist sehr schön gesagt. Ne? Mhm.
Ja.
Ja, das ist so ein Schlusswort.
Oder?
Ja.
Also, Jan, vielen Dank für die Einladung.
Ja, nee, vielen, vielen Dank, dass du da auch hierher gekommen bist nach Köln. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dich mal wieder persönlich
zu sehen.
Und muss ehrlich sagen, dich in so guten Verfassung zu sehen. Und drück dir sehr den Daumen, dass es so bleibt.
Ja, ich hoffe es auch. Ja. Ansonsten hole ich einen Tipp bei euch.
Ja.
Ganz vielen Dank, war sehr bewegend und ich irgendwie ein tolles Beispiel auch für andere, wie man aus dem tiefsten Loch wieder rauskommt. Also finde ich wunderbar. Ja. Vielen Dank.
Ja, ja, gerne. Ich habe zu danken. Also wirklich, ihr macht das ja toll und ich musste auch unbedingt das, was ich erlebt habe.
Extra angereist hier auch noch, ne? Muss man auch
ja,
noch sagen.
Ja, persönlich ist immer besser. Ja. Also, ob ich jetzt, den Weg habe ich gern in Kauf genommen.
Toll. Also wirklich, ich habe mich sehr gefreut. Ich sage, das war heute unser Podcast Raus aus der Depression von NDR Info in Zusammenarbeit mit der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention. Unser wirklich großartiger Gast heute war Jan Ullrich. Vielen Dank nochmal. Ja. Und ich sage es wirklich aus tiefster Überzeugung, die deutsche Radsportlegende. Ja,
da, vielen Dank.
Dass da viele Höhen und Tiefen dabei waren, haben wir heute gehört. Aber das ändert nichts an dem, was du auch damals für den Radsport in Deutschland bewirkt hast. Mhm. Zu Zeiten.
Das ist schön.
Das tut er vor sich. Ja. Der Experte war wie immer der Vorsitzende unserer Stiftung, Professor Ullrich Hegerl. Mein Name ist Harald Schmidt. Danke fürs Zuhören. Sie hören uns überall dort, wo es Podcasts gibt und natürlich in der ARD Audiothek. Eine gute Zeit für Sie und bis zum nächsten Mal.
Raus aus der Depression. Ein Podcast von NDR Info.
In Zusammenarbeit mit der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention. Und jetzt noch ein Tipp für die ARD Audiothek.
Hallo, ich bin Corinna Hennig. Vor 5 Jahren haben wir bei NDR Info einen Podcast gestartet. Vielleicht erinnert ihr euch, das Coronavirus Update. In über 100 Folgen haben wir damals über das Infektionsgeschehen rund um SARS-CoV-2 informiert. Und jetzt sind wir zurück. 5 Jahre nach dem ersten Corona-Fall in Deutschland fragen wir uns in 10 Folgen, was haben wir eigentlich aus der Pandemie gelernt?
Ich denke, ganz wichtig hier in Deutschland war hier auch das Gesundheitsamt und die Strukturen, die es einfach gab, die Nachverfolgung gemacht haben.
Das war die Virologin Sandra Ziesek. Und auch ihr Kollege Christian Drosten ist wieder mit dabei in unserem Podcast.
Die Bevölkerung muss das unbedingt ganz transparent auch mitkriegen, damit einfach manche Untergrundmedien weniger Chancen haben, ihre Fehlinformationen zu streuen auf dem Rücken der beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und auch auf dem Rücken der Politiker.
Wie gut sind wir also auf die nächste Pandemie vorbereitet? Und wo gibt's noch Nachholbedarf? Wir haben im Podcast viele Forschende dazu befragt. Epidemiologinnen und Veterinärmediziner, Psychologinnen und Soziologen. Das Coronavirus-Update findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo ihr Podcasts hört.